1956, 1968, 1989 ist es Migrantifa, Anti-Gentrifizierung, Kurdistan. Die Straße wird gesperrt. Polizei, Umleitung, Staunen. Sind wir dabei? Sind wir gefragt? Sind es die Hugenotten, die ankommen? Die wegziehen? Die Vertriebenen, die bleiben wollen? Die flohen vor den Bomben, die aus dem Himmel fallen? Kreuzberg brennt! Bis zur Kirche, da war nichts mehr. Bis zur Kirche, hinten an der Wassertorstraße. Als ich als Kind aus dem Bunker unter dem U-Bahnhof Moritzplatz kam, so sagte Herr B. in unseren alten Tonaufnahmen, die leider weg sind, ist dieser Kriegszustand nicht universell, unteilbar wie die Freiheit. Denn gleich dem ist er, dem es geschieht, wissen wir, wofür gekämpft wird, wenn sich die Kugel in unseren Körper bohrt und wir, überrascht von der Wärme unseres eigenen Blutes, den Geschmack der Erde spüren. Die Zeit malt die Stadt zu Trümmern. Der Sand sagt sich, bald wird alles zerkrümeln. Der Sand sagt sich, bald wird alles zerkrümeln. Folgen Sie mir die Alexandrinstraße. Hier links, bei den Bäumen. Hier ist ein Friedhof. Abgeräumt. Raumumnutzung. Nutzungsoptimierung einer Stadt. Grabsteine werden zu Bausteinen. Irgendwo hier unter der Erde schlummert ein Engel im Schutt. In diesen Bäumen steckt die Kraft der Toten. Ihre Wurzeln saugen die Zeit. Unter uns leben die Unsichtbaren, die Vergangenen, die Gestorbenen. Weiter die Erinnerung an sie, die uns formen, die unseren Stadtteil zu dem Stück Welt machen, den wir kennen. Sie hofften, wir hoffen, sie hörten die Vögel, wir hören sie. Hier war ein Friedhof. Ein Grab gibt es hier noch, irgendwo. Die anderen sind abgeräumt. Die Vertreibung der Gräber, doch die Toten leben noch unter uns. Folgen Sie mir, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur Kommandantenstraße. Hier links. Wir passieren zur Linken. Hier, schauen Sie in die Kommandantenstraße. Ungefähr am Ende von dem Haus da, wo das Parkschild auf der rechten Seite der Straße ist. Wir passieren den Standort des Theaters des Jüdischen Kulturbundes. Und hier bleiben wir einen Moment. Das Regime der Nationalsozialisten wollte die Juden vernichten, ja. Aber das geschah mit vielen Werkzeugen. Und es wurde sogar vorübergehend ein Raum geschaffen für jüdische Kultur inmitten des Wahnsinns. Und einige der jüdischen Mitbürgerinnen glaubten fest an die Kraft der Kunst. Sie suchten einen Weg und sie nahmen das Angebot an, das doch nur eine Falle war auf dem Weg in die Vernichtung. Es war ein Tanz auf dem Untergang. Der Vorhang hob sich und die Schönheit ihrer Stimmen, die bald verklingen sollten, erklang. Mit dem Glanz des Bühnenlichts erstrahlten die Menschen. Während Juden in Deutschland festgenommen oder zum Verlassen des Landes gezwungen wurden, gehörten die Aufführungen der Zweigstellen des Jüdischen Kulturbundes zu den wenigen Zufluchtsorten, wo Juden wie früher in den Genuss von Kultur kommen konnten. In der Spielzeit 1937-38 führte der Jüdische Kulturbund in Berlin unter anderem Tschaikowskis Eugen Onegin, Regie Dr. Kurt Singer, Sie hören das gerade, und Scribes Zweikampf der Liebe, Regie Fritz Wisten auf. Seit 1935 war die Spielstätte des Kulturbunds das Theater in der Kommandantenstraße 57, da vorne, dem früheren Herrenfeldtheater, in dem einst jüdisches Boulevardtheater gespielt worden war. Wir gehen jetzt hier weiter über die Straße. Jüdischer Kulturbund, German for Jewish Cultural Association, was a German Jewish organization founded in Berlin in May 1933. And the National Socialist Regime dismissed Jewish high school teachers, artists and authors from their positions and excluded all Jews from German cultural life. The Jüdischer Kulturbund was initiated by Dr. Kurt Baumann, a young theater director, and directed by Kurt Singer, who was a physician and a musician and a director of the Berlin Opera. Singer engaged some good Jewish artists to perform and also organized a series of lectures on scientific subjects. Their existence was accepted by the Gestapo only after the word German Jews were eliminated from its title and their activities were under Nazi scrutiny. The Jüdischer Kulturbund devoted itself extensively spreading interest in Jewish art and culture in spite of Nazi persecution and worked to secure continued cultural activity by providing funds from resources of its members and through the communities themselves. Evidently, the work of Jüdischer Kulturbund largely helped to maintain a closely knit Jewish population and awaken a love for the land of Israel by promoting Zionist ideas. Source: B. Mordecai and Michael Birnbaum, Encyclopedia Judaica, from the Internet, 2013. Alles existiert zu seiner Zeit, zur gleichen Zeit, immer der Hall dessen, was vergangen ist, bleibt in den Steinen gefangen. Wir entrollen Transparente, die Forderung der Möglichkeit. Trillerpfeifen zerreißen die Stille zwischen den Häusern der Schlafenden. Wacht auf! Wacht auf! Kunst reißt Fenster auf! Es kann so nicht weitergehen! 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 Gehen! Gehen! Weitergehen! Gehen! Gehen! Weitergehen!
Viel Erfolg!
Wir sind an der Stallschreiberstraße. Hier links, hier war Martin Luther King. Am 13. September 1964 besuchte kein Geringerer als Martin Luther King unseren damals noch geteilten Kiez. Er kam, um den ermordeten JF Kennedy zu gedenken, der ein Jahr zuvor Berlin besucht hatte. Zu der Zeit verlief hier, dort wo die Markierung ist, die Berliner Mauer. Links sehen Sie Altbau, sozialer Wohnungsbau West. Rechts sehen Sie Neubau, Eigentumswohnungen, auch West, alles West. In der Mitte die Mauer, Betonsteine, Höhe zu der Zeit etwa 2 Meter. Darauf Stacheldraht, gerollt, später 3,50 Meter Beton. Wir bleiben hier noch einen Moment. Dr. King learned that an East Berliner had been shot when he attempted to escape to West Berlin. Immediately, he insisted to be taken to the Berlin Wall at Stallschreiberstraße 42, where the shootout had taken place between the US soldiers and East German border guards. In his pursuit to promote the spirit of brotherhood, Dr. King also wanted to visit East Berlin. Later that evening, without a passport, he surprisingly managed to cross at Checkpoint Charlie, the border crossing point between West and East Berlin, into East Berlin with his American Express card as form of identification. While there, Dr. King spoke at a church service at Marienkirche, St. Mary's Church, to 2,000 standing room only East Berliners. There is no East, no West, no North, no South, but one great fellowship of love throughout the whole wide world. My dear Christian friends of East Berlin, this city, which stands as a symbol of the divisions of men on the face of the earth, for here on either side of the wall are God's children, and no man-made barriers can obliterate that fact. As you know, there is a great social revolution taking place in the United States of America. And it is the struggle to free some 20 million Negroes from the long night of segregation and discrimination. Dr. King's visit to Cold War Berlin and his message of brotherhood, peace, faith, and civil rights for all of humanity brought hope to both West and East Berliners of a possible peaceful social revolution. Dr. King argued that a common humanity, common history, a common calling, and a common hope for the salvation of the world binds together people in the divided city of Berlin and also in the segregated America, regardless of the barriers of race, creed, ideology, or nationality. Dr. Martin Luther King, East Berlin, September 13th, 1964. Folgen Sie mir. Wir folgen jetzt der Steilschreiber Straße. Kommen Sie mit. Wir gehen hier rechts lang, kommen Sie, weiter, weiter. Wir gehen. Unter uns leben auch die anderen Unsichtbaren, die, die wirklich vertrieben sind, die, die hier eine Bleibe gefunden haben, die, die sich einreihen in unsere Welt, die, die genauso zu uns gehören. Nun tauchen ihre Stimmen auf. Die der wirklich Vertriebenen. Wir folgen der Steilschreiberstraße. Hören wir ihnen zu, denen, die hinter den Vorhängen und den Fenstern sind, deren Höhlen zu dunkel sind, etwas zu erkennen oder ihre Gesichter zu sehen. Es beginnt mit Gerson Liebel, Enkel eines Deutschen aus dem ehemaligen Schutzgebiet Togo.
Ich fühle mich als Enkel Deutscher, egal wo ich bin in Deutschland. Deswegen bin ich nicht verpflichtet, dieses Land zu verlassen. Nein. Ich kämpfe um die deutsche Staatsangehörigkeit seit 1992 bis jetzt. Mein Großvater, der Regierungsarzt in Togo war, in dieser Schutzgebietszeit, eine Erklärung über die Vaterschaft meines Vaters vor dem Bezirkshauptmann in Togo erklärt hat. Und hat auch für die Erziehung und Kindergeld 1000 Mark im Jahr 1909 in Togo für die Sicherung bezahlt. Das bedeutet, dass ich Anspruch habe als Enkeldeutsche, weil ich rechtmäßig einen deutschen Namen trage. Diese hat eine große Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland.
Ich bin Melaz, ich komme aus Syrien. Ich bin verheiratet und ich habe zwei Töchter. Ich bin jetzt, ich lebe in meiner Wohnung in Berlin. Ich bin jetzt sehr glücklich, weil meine Kinder und mein Mann ist gesund und bei mir hier im neuen Heimat Berlin, Deutschland. Und ich bin ein bisschen traurig, weil meine Eltern in Syrien noch und meine Schwester und große Familie und viele Menschen in Syrien noch bleibt im Krieg. Ich bin traurig, aber ich muss glücklich sein. Und ich kann lachen immer noch mit ein bisschen weinen.
Da habe ich nicht vergessen. Sie haben mich als Verbrecher, kriminell Verbrecher. Die beiden sage ich, kriminell Verbrecher. Mhm. Meine Füße, meine Hände gefesselt. Ich stelle mir die Frage, ob ich Verbrecher bin. Was habe ich schlecht in diesem Land getan? Und warum könnte man mich in dieser Weise und Art handeln? Warum? Wenn ich nur mein Recht anfordere? Oh nein, obwohl wir in einer Rechtsstaat leben? Oh meine Güte, das war traurig. Aber ich habe gar nichts gemacht. Sie haben mir genommen mit Kette und so weiter bis Polizeibus in Nürnberg, JVO, von dort mit drei Polizeibeamten, die mich bis München Flughafen gefahren haben.
Und einmal, ich habe natürlich wie alle Familien, ich habe Stress, ich habe Probleme und plus ich habe Stress. Plus Probleme, weil ich bin hier, muss lernen Deutsch, erst einmal muss arbeiten, suche Arbeit und so. Und nicht normaler Leben für eine Person. Und einmal eine Person fragt mir, warum du bist glücklich und du hast keine Arbeit, du hast nicht fertig die Schule, du. Und du hast kleine Wohnung mit großer Familie, 9 Personen. Und ich habe gesagt, warum nicht glücklich sein? Weil ich bin noch nicht tot. Ich bin hier in Deutschland und guck mal, ich habe Kopf, ich habe Augen, ich habe schönen Mund, ich kann lachen ganze Zeit. wenn ich weine ein bisschen, das bedeutet nicht, weil ich bin nicht glücklich. Ich weine, weil ich musste meinen Augen mehr schon sein. Und mehr.
Grenzschutzpolizei in München angerufen. Na, dieser Hauptkommissar nachgefragt, der für meine Abschiebung am 17. Februar 2009 zuständig war. Ich habe nach ihm gefragt und seine Kollege sagt mir, dass er nicht mehr dort ist. Ich habe ihn gefragt, ob ihn mit mir in Verbindung setzen können. Sie haben versprochen. Eine Woche später ruft der Beamte mich zurück, hier in Berlin, in meiner Wohnung hier. Ich habe ihm gesagt, ja, ich habe nach Ihnen gefragt, weil ich Ihnen sagen wollte, dass ich wieder in Deutschland bin und mein Kampf geht immer weiter. Er hat gesagt, Herr Lieb, Sie sind ein besonderer Mann. Ich habe gesagt, der Herr ist dabei. Und was ich will, zu Recht muss das haben. Ich gebe nie auf.
Ich bin mit meinen Eltern nicht sehr gut, weil meine Mama mag die Jungs. Und ich bin Mädchen. Und nicht eine Mädchen. 8. Ich bin 8 Mädchen. Und Mama hat ein Jungs. Und die Jungs nicht mag mir. Warum? Weil ich bin, gehe nach Schule. Und ich habe gearbeitet im Syrien auch. Und so, das ist im Syrien ein bisschen schwer, weil nicht alle verstehen, warum die Frau raus. Warum? Das warum, ich sage die Worte nicht. Ich sage immer, weil ich bin da und fertig. Ich habe gesagt, ich bin gut und fertig. Ich bin schön, ich bin fertig. Ich bin glücklich und fertig.
Ich gebe nie auf.
Gehen Sie weiter bis zum Eingang in den U-Bahnhof Moritzplatz. Gehen Sie langsam, steigen Sie hinunter in den Untergrund. Am Eingang zum U-Bahnhof schalten Sie Titel 4 ein.